It's more than money that you need.
Herzlich willkommen zu More Than Money, die Podcast-Show für Menschen, die mehr als Geld in ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität wünschen, um Ihr Leben bewusster zu leben und es zu genießen, dann sind Sie hier richtig. Schauen Sie mit mir hinter die Kulissen und entdecken, wie Sie Ihr Denken ändern können, um Ihr Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern. Hören Sie spannende Geschichten und wertvolle Tipps, wie Sie einen rundum entspannten Umgang mit Geld erreichen. Lüften Sie das Geheimnis, wie Sie das Leben führen können, das Sie wirklich wollen. Mein Name ist Andreas Enrico Brell und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen im heutigen Interview beim More Than Money Podcast. Ich habe einen ganz besonderen Gast und ein tolles Thema. Und deswegen haben wir uns extra für Sie, für euch auf Mallorca getroffen. Nein, Spaß. Wir sind sowieso hier, wir beide, und haben gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, um ein Interview darüber zu führen, was das Besondere an dem ist, was mein Gesprächspartner tut, wie er das tut, warum er das so tut. Und ich darf ganz recht herzlich begrüßen den Autor, den Unternehmensberater und den vielseitig begabten Herrn an meiner Seite, Edgar Geffroy.
Ja, vielen Dank. Ich sage immer, ich mache meinen Job, das ist meine persönliche Definition.
Einverstanden. Ich habe Ihre Art zu arbeiten kennengelernt durch einen Begriff, den Sie auch mit einem hübschen R gekennzeichnet haben, das Clienting. Hm. Wie ist das mal entstanden?
Ja, vor 25 Jahren ist Clienting entstanden, als erst mit dem Buch. Das Einzige, was stört, ist der Kunde, und mit dem Untertitel Clienting ersetzt Marketing. Mhm. Heute kann ich die Geschichte erzählen. Ich hatte damals eben halt die Erkenntnis, das Thema Kunde muss eine ganz andere Rolle spielen. Da war ich vor 25 Jahren einer der Ersten, der einfach mal angefangen hat, nachzufragen, welche Rolle spielt der Kunde in Unternehmen. Das ist eine völlig verrückte Geschichte. Er hat damals keine Rolle gespielt. Man hat den Unternehmen, im Unternehmen hat es schlicht und einfach das Thema Kunde im Prinzip nicht gegeben. Mhm. Und deswegen hatte ich irgendwann gesagt, ich kam ja aus der Verkaufswelt, ich bin Verkaufstrainer, bin ich heute noch, sagen ja viele, ich verkaufe heute Ideen. Und habe eben damals gesagt, das Thema Kunde ist viel wichtiger als das Thema Verkaufen, weil stellst du dich auf die andere Seite, kannst du mit ganz anderer Lösung kommen. Ja. War ich relativ am Anfang komplett alleine. Dann habe ich eben mal gesagt, okay, ich muss ein Buch schreiben zu dem Thema. Und heute sind es ja 29, aber damals eben halt vor 25 Jahren hatte ich den Titel, das Einzige, was stört, ist der Kunde. Ich fand das einfach total provokant bis heute. Und die Geschichte kann ich jetzt erzählen. Das Buch war fertig. Der Verlag sagte, komm endlich mit dem Buch rüber. Aber ich wusste, das ist eines meiner ganz wichtigen Ziele auch mit Unternehmen, du kannst nur dann erfolgreich sein, wenn du eine ganz klare, einzigartige, eigene Message und Botschaft hast. Etwas, was nicht austauschbar ist, etwas, was am besten eben halt vorher noch gar keiner gesehen hat. Das ist ja die große Chance, weshalb auch Steve Jobs eben halt immer so erfolgreich gewesen ist. So, das Buch war fertig und es gab, glaube ich, 28 Kapitel und 24 Kapitel waren zu diesem Zeitpunkt. Und ich wusste, ich kann es nicht abgeben, weil es wäre nur ein normales Buch gewesen. Und dann habe ich angefangen, eben halt auf Zeit zu spielen. Der Verlag wurde immer nervöser. Und dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, du musst irgendeinen Begriff, ein Wording, du musst etwas schaffen. Keine Ahnung, irgendwann, ich weiß sogar, wo es war, nämlich in der Badewanne, habe ich auf einmal dann gesagt, warum sagst du nicht einfach Clienting statt Marketing? Das war der erste Satz. Und dann habe ich gedacht, nein. Werde noch provokanter und sage, Clienting ersetzt Marketing. Mhm. Das war dann der Untertitel des Buches. Da hat auch keiner mehr aus der Marketingwelt mit mir gesprochen. Das war wirklich, ja, man kann es ja heute, es war ein Spießrutenlauf. Also ich war ja damals erfolgsverwöhnt als eines der bekanntesten Verkaufstrainer der damaligen Zeit. So, ich hatte Interviews, ich hatte Presseartikel. Und auf einmal von 1000 anderen hat keiner mehr mit mir gesprochen, weil ich gewagt habe, die Regeln in Frage zu stellen. Wie konnte ich dieses berühmte Marketing, ich habe jetzt gerade wieder einen Vortrag gehört von einem der renommiertesten Marketing-Gurus, ich konnte eigentlich nur zum Schluss sagen, ja, genau das habe ich vor 25 Jahren schon gesagt. Also ich habe vor 25 Jahren, das war die Grundidee, nicht nur den Kunden erkannt, sondern ganz zentral gesagt, es geht um den einzelnen individuellen Menschen. Heute könnte man sagen, ich bin eigentlich 25 Jahre zu früh damit dran gewesen, weil es gab damals einfach auch noch nicht die Möglichkeit, ein Auto Auflage 1 zu produzieren. Das ist heute der Fall. Und die Grundidee des Clients, des Klienten, ist eben halt serviceorientiert, diesen Menschen individuelle Ideen und Konzepte zu liefern, aber vor allen Dingen individuell auf ihn einzugehen. Mhm. Vor 25 Jahren war das ein Hammer. Ich hatte nur ein Riesenglück, dass auf einmal die Welt erkannte, das war völlig verrückt, das Buch war übrigens auch schon wieder verschwunden, weil viele sagen, genialer Titel, geniales Thema, ja, 3 Jahre lang passierte nichts. Es war tot, klinisch tot. Buchhandlungen haben das Buch versteckt, weil sie Angst gehabt haben, dass sie darauf angesprochen werden. Lesen Sie das Buch bitte einmal selbst. Das ist keine Story.
Okay.
Das heißt, es gab wirklich Geschichten im Buchhandel, dass man sagte, hören Sie mal, das Buch da, lesen Sie doch mal selber. Dann wissen Sie, wie Sie mit mir umgehen müssen. 3 Jahre später gab es eine Studie von IBM. Und IBM stellte dann eben halt fest, die wichtigste Priorität der größten CEOs, also der größten Unternehmen und deren CEOs, ist, dass sie den Kunden erkannt haben. Das war 3 Jahre, nachdem mein Buch draußen war. Und auf einmal hatte die ganze Welt das Thema Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit entdeckt und eine Riesenwelle ging los. Und dann hat man sich tatsächlich an den Edgar Geffroy erinnert, der am Bahnhof stand und schon vor 3 Jahren mit einem Buch gewedelt hatte. Das war wirklich so. Auf einmal kamen sie von allen Seiten, ich konnte ja mal abwickeln, mich haben sie mit dem Privatjet einfliegen lassen in Dortmund und Westfalen lassen. Wir haben sie 80.000 gegeben für 1 Stunde Vortrag. Es war denen völlig egal, was es gekostet hatte. Sie mussten dieses Thema. Und dann wurde eine Riesenwelle plötzlich weltweit losgetreten. Mein Buch ist in 25 Ländern übersetzt. Mhm. Und dann auf einmal wurde mir eigentlich erst bewusst, was ich da losgetreten hatte. Das war ja eher aus so einer intuitiven Entscheidung heraus, dass ich dachte, ich muss jetzt mal irgendwas thematisieren, was eben halt nicht mit dem Thema Verkauf und nicht mit dem Thema Marketing zu tun hat. Und plötzlich eben halt gab es diese Riesendynamik. Heute ist das Thema durch. Wenn ich heute im Marketingclub in Düsseldorf ab und zu mal da bin, dann sagt der Clubchef, wir begrüßen Edgar Geffroy. Ich finde das immer phänomenal, wenn da 250 Leute sind und man begrüßt mich als derjenige, der eigentlich vor 25 Jahren das Marketing ablösen wollte. Noch nicht ganz gelungen, aber ich glaube, heute weiß jeder zu differenzieren. Was ist Clienting? Das ist vielleicht auch nochmal von der Definition her. Clienting, das steht auch alles in Wikipedia drin. Clienting ist der Fokus auf den einzelnen Menschen,
ja,
und der Aufbau von Beziehungen. Deswegen gilt auch Clienting als eine Beziehungslehre, die eben halt jenseits der direkten Absicht, immer Geschäft machen zu wollen, eine Beziehung aufbaut. Das war das, was ich vor 25 Jahren, und heute zum letzten Endes ja auch mehr als bestätigt, gesagt habe, die Beziehung ist der Schlüssel. Weil in einer Beziehung haben Sie immer als Erster die Chance, einen Auftrag ablehnen zu können oder als Letzter die Chance, da noch etwas zu tun zu können. Deswegen ist das Beziehungsthema, das ist auch für mich immer etwas ganz Relevantes, einfach der Schlüsselfaktor, der Clienting dann auch immer erfolgreicher gemacht hat. Mhm. Und diese Absichtslosigkeit, ich habe Bücher geschrieben, habe dann gesagt, jenseits des Egoismus, da haben wir alle gesagt, du kannst, geht nicht im Business. Ich sage, doch, weil das hat vor 2000 Jahren schon mal jemand gesagt, geben und nehmen.
Yes.
Und ich sage mal, heute sagt er immer so schön, die meisten verwechseln das ja mit nehmen und nehmen. Und das Nehmen haben sie dann weggelassen. Und je mehr sie Menschen heute geben, umso mehr kriegen sie, das ist meine persönliche Überzeugung, auch zurück. Yes. Deswegen ist ein weiteres zentrales Thema, der Schlüsselsatz des Clientings ist, das hat mir mal jemand, vielleicht stand mit Tränen in den Augen, bei einer Veranstaltung kam ein Finanzdienstleister zu mir, holt aus seinem Portemonnaie ein kleines Kärtchen raus und auf diesem Kärtchen stand der Satz, unser Geschäft ist es, mit allen Mitteln und Möglichkeiten zu helfen, damit die selbst bessere Geschäfte machen. Das ist die Grundidee des Clienting. Das ist für Business. Privat heißt es, dann dreht er es um, weil es war die Rückseite. Ich hatte das mal eine Zeit lang in einem Buch drin. Die Rückseite war, unser Geschäft ist zu helfen, damit die Menschen selbst besser leben können. Also das ist umgedreht. Und er sagte, wissen Sie was? Ich habe 3 Frauen verloren. Also war wirklich sein Originalsatz. Hat mir danach nochmal einen langen Brief geschrieben. 2, 3 Jahre her. Und sagte, ich habe 3 Frauen verloren. Weiß nicht, wie viele Portemonnaies ich gehabt habe. Aber es war dann immer noch das Original, sagt er, das ich seit 20 Jahren mit mir rumtrage. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, standen mir schon Tränen in den Augen.
Ja, na klar.
Und er sagt, das hat mein ganzes Leben geprägt, dass ich also genau diesem Grundsatz gefolgt bin, den Menschen zu helfen. Ich weiß, dass das in der heutigen Trump-Ära nicht so angesagt ist, aber ich stehe dazu und ich kann beweisen, bei Kundenprojekten, die wir umgesetzt haben, dass es immer wieder funktioniert hat.
Würden Sie sich selber als Querdenker oder als Neudenker Impulsgeber sehen? Oder wie würden Sie es bezeichnen?
Ja, gut, das ist ja mein Image. Also, wenn ihr in den Spiegel guckt, die Leute wollen immer wissen, was da, also vor allem jetzt mal hier jemanden kennenlernen, was machst du denn? Da sage ich, das mache ich gar nicht. Also ich vom Grundprinzip her, ich könnte jetzt erzählen, dass ich Vorträge halte und Bücher schreibe, schneller als andere lesen können, habe ich irgendwann mal gesagt. Mhm. Aber ich möchte einfach etwas hinterlassen, wenn ich eines Tages eben halt nicht mehr mit dabei sein sollte. Das heißt, es hat mich eigentlich immer angetrieben, Vordenker, Querdenker, ich war immer ein Regelbrecher. So müsste man vielleicht meine Begriffsdefinition, wenn mich einer länger kennt und damit beschäftigt, also man könnte mich absetzen und ich würde eben halt versuchen, in dem Unternehmen die Regeln zu brechen. Und insofern, ob dann nur Neudenker, Querdenker, Andersdenker, alle die Titel gibt es ja von mir, aber das ist das, was mir, ich sehe Dinge oder ich versuche Dinge zu sehen, die andere noch nicht sehen. Und das ist jetzt ein Riesenvorteil bei unseren ganzen Kundenprojekten. Wir haben zum Beispiel, wir vermarkten den ersten Panzer, der Menschenleben rettet. Bin ich total stolz drauf. Das ist die Firma Protected Mundi.
Okay.
Wir haben ein Unternehmen, das Pure Water, da haben wir gerade ein Logo entwickelt, das reinste Wasser liefern wird, das es gegeben hat bis jetzt. Also wir sind fleißig dabei, mittlerweile diese Grundideen auch auf unsere Kunden zu übertragen und damit eben halt auch Regelbrecher als Kunde auf der Kundenseite rüberzubringen. Ja, aber ich habe ein Business normal kann jeder. Also das war eigentlich immer so das, was mich fürchterlich immer genervt hatte. Keiner meiner Kunden ist auch ein normaler Kunde. Das sind vom Typ her, das sind Leute, die sagen, wissen Sie was, normal interessiert mich nicht. Ich möchte einfach überproportional oder aber die das Gefühl haben, sie müssen jetzt handeln, weil in 5 Jahren ist eh kein Stein mehr auf dem anderen, so wie wir es kennen. Also insofern, was bin ich? Also ich sag mal, sollen immer andere entscheiden. Aber ich möchte, glaube ich, die Welt schon ein bisschen im Business verändern. Ja.
Rulebreaker finde ich gut. Passt auch zur neuen Webseite, falls Sie sie noch nicht kennen. Übrigens, wenn Sie uns jetzt nicht hören, klar, Podcast ist ja auch ein Thema. Alle Shownotes, alle Links, alle Details zu Büchern und so weiter wird natürlich auch, wie in allen anderen Interviews, immer drunter stehen, sodass sich jeder nochmal ein Bild machen kann, wer jetzt den Gesprächspartner Herrn Geffroy nicht kennen sollte. Ein wunderbarer Übergang ist natürlich unsere Schnittmenge. Sie werden das von mir kennen oder du weißt es von mir. Einige von uns duzen sich ja mittlerweile in der Community. Dass bei mir das Thema Beziehung natürlich auch eine Riesenrolle spielt. Insofern ist es ein Riesenkompliment auch, dass wir heute die Zeit finden, darüber mal in Ruhe zu reden, was Beziehungen ausmacht. Wir haben schon ein bisschen was drüber gehört. Wie sind Sie dazu gekommen, bevor das losging im Business? Mich interessiert quasi nochmal die Geschichte dahinter. Als Sie angefangen sind zu sagen, ich gehe jetzt in die Branche, wie ist das entstanden? Insbesondere vielleicht auch aus der Perspektive von Geld. War das eine Motivation früher?
Nee. Also Geld war, bin ich eigentlich sträflich mit, wobei ich muss definitiv sagen, ich kann mich nicht beschweren. Mhm. Also ich war am Anfang meiner Karriere, war ich Musiker gewesen.
Ach,
und Schlagzeuger. Es gibt übrigens sogar ein Video, also wenn man wirklich mal bei YouTube bin ich drauf gekommen, wir haben mal ein einziges Mal eine Single rausgebracht. Mhm. Die Firma hieß Galaxis, das hatte damals schon einen gigantischen Namen. Eine Single war das, Someone Needs Your Love. Mhm. Und völlig verrückt, habe ich meinen eigenen Namen bei YouTube gegoogelt und auf einmal stoße ich auf das Cover dieses, war ja damals nichts anderes als eine kleine Vinylscheibe, stoße ich auf das Cover dieses Buches von uns. Jo. Und das habe ich mittlerweile 25.000 Mal abgerufen. Also mehr als jedes andere Video von mir. Okay. Vielleicht wird das hier nochmal abgerufen, keine Ahnung. Jedes andere Video, ich habe ja hunderte von Videos im Netz. 400 haben wir mal irgendwo recherchiert.
Ja.
Aber das über 25.000 Mal. Und das haben Engländer entdeckt und haben gesagt, das muss eine ganz coole Rockband. Das war ja damals Uriah Heep, Black Sabbath,
cool.
Deep Purple. Das war so meine Welt.
Ja, ja.
Und das muss eine ganz coole Band sein. Hört euch bitte mal diesen Song an.
Herrlich.
Und das finde ich immer noch sensationell. Das heißt, am Anfang war ich eben halt einmal Schlagzeuger gewesen. Und dann war ich Verkäufer bei Klöckner. Ich habe Stahl verkauft. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Ich habe noch das letzte Angebot abgegeben, als man meinen Ausstieg bereits gefeiert hatte. Also eigentlich wollte ich da auch nicht gehen. Aber ich war damals 25 und ich habe da mal gefragt, wie macht man denn hier Karriere? Und dann haben die gesagt, ja, Sie müssen nur 5 Jahre warten, dann gibt es Handlungsvollmacht. Und dann habe ich mit 25 in fester Überzeugung gedacht, da kann ich auch schon tot sein. Also ich kann ja nicht 25 Jahre warten. Mhm. Ich wusste, was ich fairerweise sagen muss, ich habe damals eine Strategielehre gemacht, nach der ich ja heute auch Unternehmen berate und mich selber. Und ich habe in den 4 Jahren bei Klöckner 13 Gehaltserhöhungen gehabt. Also ich war der höchstbezahlteste 25-Jährige im Konzern, aber es waren trotzdem nur 1750 D-Mark. Also man konnte damit nicht reich werden. Aber der Hammer war einfach, ich habe im 3-Monats-Takt hab ich immer Gehaltserhöhungen gekriegt. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann habe ich mich bei Thyssen beworben. Das war wirklich so. Der größte Wettbewerber hatte den Vertrag bei Thyssen, habe den auf den Tisch gelegt und dachte, da muss ich jetzt eigentlich anfangen. Weil es viel mehr, dann habe ich gesagt, nein, geben Sie uns mal ein paar Monate, dann kriegen wir das auch hin. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, mit 25 Jahren muss ich einfach mal gucken, ich muss etwas für mein Leben mal, weil ich wollte unbedingt erfolgreich werden. Also insofern ist eigentlich das ziemlich verrückte Geschichte, Geld interessiert mich tatsächlich nicht, aber ich wollte immer Millionär werden. Das war immer so mein Ziel, dass ich hingegangen bin und habe gesagt, also ich bin auch jahrelang eingestiegen und sagt, wer von Ihnen ist Millionär auf der Bühne? Und haben sich alle immer so völlig verdreht angeschaut. Und dann habe ich gesagt, jeder ist Millionär, weil jeder von uns hat mehrere Millionen Gedankenschellen. Das war meine Grundidee, das heißt, Erfolge entstehen im Kopf, eines meiner wichtigsten Wordings, die ich immer wieder habe. Und ich habe immer gesagt, jeder ist in der Lage, alles erreichen zu können, wenn man nur eben halt bereit ist, diesen Preis auch dafür zu zahlen. Und insofern war das Thema Erfolge entstehen im Kopf. Das ist sogar entstanden, in dem einfach damals, auch die Geschichte ist berühmt, ich bin damals mal, ich hatte eine Freundin, die war deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf. Und ich, ganz ehrlich, ich war noch nie ein richtiger Sportler. Und das kann man sich ungefähr vorstellen, wie zwei Welten aufeinandertreffen. Auf der einen Seite, sie war auch, ich glaube, das schönste Mädchen, was zu dem damaligen Zeitpunkt im Klöckner-Konzern war. Warum die sich für mich entschieden hatte, weiß ich bis heute noch nicht. Evelyn Raut hieß sie damals. Und die hat dann irgendwann, hat sie zu mir gesagt, wir sind mittags spazieren gegangen, weil die musste ja meistens trainieren, hatte abends keine Zeit. Und dann sagt, wann bist du eigentlich werden in deinem Leben? Und dann dachte ich, Millionär. Ohne nachzudenken. Weil ich war bei 1700 war das sowas weg von der Realität. Und dann fing sie an zu lachen. Und sie lachte, kann ich auch verstehen, und lachte. Und sie konnte vor Lachen, fiel sie hin. Also immerhin, deutsche Meisterin, fiel sie hin und konnte vor Lachen nicht mehr aufstehen. Und dann habe ich auf ihren Rücken geschaut und habe gesagt, so Mädel, du wirst erleben, dass ich in der Lage sein werde, diese Chance zu ergreifen. Und das war dann ein Fernkurs zu einer Strategielehre. Einen Tag später habe ich eine Anzeige gelesen, ihre Strategie ist falsch. Hatte mir sofort eingeleuchtet und habe dann den Fernkurs gemacht zu dieser Strategie, deswegen hatte ich diese 13 Gehaltserhöhungen. Und dann gab es dann plötzlich eben halt die Botschaft, du musst noch 5 Jahre warten, dann kannst du Handlungsvormacht kriegen. Und dann habe ich gesagt, mache ich auch nicht. Dann bin ich aber hingegangen, habe mir eine Zeitung, damals hat man ja nur Zeitung gelesen, heute nicht mehr. Dann habe ich eine Zeitung aufgeschlagen und dann stand da, wir suchen einen Verkaufstrainer, mindestens 35 Jahre, Diplom-Betriebswirt, 10 Jahre Erfahrung im Vertrieb, am besten als Vertriebsleiter. Also abgekürzt, ich habe nichts von dem erfüllt. Nichts. Also nichts. Weder das Alter, noch die Ausbildung, noch die Qualifikation. Und unten drunter stand, und Ihre erste Aufgabe ist, uns einen Verkaufsbrief zu schreiben, warum wir Sie einstellen sollen. Da habe ich hingesetzt, habe den Brief geschrieben, weil ich war felsenfest davon überzeugt, dass das eigentlich das Beste ist, wenn man mich einstellen würde. Und dann gab es 85 Bewerbungen, das war Mercury Goldman damals. Mercury Goldman war zu dem Zeitpunkt die größte Verkaufstrainingsorganisation Europas, geleitet von Heinz Goldman. Und ich habe dann diesen Brief geschrieben und es war auch Zufall, weil es gab 85 Bewerbungen von Doktor irgendetwas. Und die beiden Sekretärinnen haben gesagt, weißt du was, wir machen uns mal Spaß und laden den mal ein. Es war nie vorgesehen, dass ich anfange. Und dann habe ich eben halt die Einladung gekriegt, am Samstagmorgen nach Düsseldorf zu kommen. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, einfach eine halbe Stunde tun wir uns den mal an, aus lauter Spaßthemen. Dann haben die quasi mich untergemogelt bei den ganzen Bewerbungen. Und der CEO war damals ein Schwede, Kurt Abrahamsson, Namen werde ich auch nicht vergessen. Das war völlig bekloppt. Ich habe ja jeden Tag Englisch gesprochen, weil ich war international, Stahl Ausland war im Breitband. Aber jeden Tag, ich habe nachts Englisch gedacht. Und ich habe gedacht, wenn der mich jetzt Englisch anspricht, ist alles vorbei. Ich habe mich total blockiert. Was macht der Kerl? Der spricht sich mir natürlich Englisch an. Und in dem Moment war dann Schluss bei mir, ganz ehrlich gesagt. Und ich habe wie so ein Blackout. Und habe gesagt, so alles egal, spielt da eh keine Rolle. Und habe dann irgendwann auf Englisch dann auch locker losgelöst. Und dann sagt der Kurt, also, Sie erinnern mich an meinen besten Mann, den ich heute habe. Da habe ich so gedacht, ne, habe ich auch mal eine Chance. Aber du bist noch viel zu jung, weil du müsstest vielleicht so 30 sein. Also wieder die gleiche Nummer mit 5 Jahre warten. Ich war dann auch durch, wollte mit dem auch gar nicht mehr reden. Ich habe dann auch gedacht, alles klar, so kann ich verstehen. Ja, sagt er, wir sprechen uns dann noch mal in ein paar Jahren. So war das Thema erledigt, weil abends war eine Party Also hatte ich schon die Party und die Vorbereitung zur Party im Kopf, bin dann raus und habe gesagt, wir sind alle doof, warum muss man ein bestimmtes Alter haben? So, und dann fuhr ich, also ich bin in Duisburg, lebte ich damals, heute in Düsseldorf, fuhr dann von Düsseldorf nach Duisburg zurück und bereitete mich schon auf die Party vor, kriege auf einmal einen Anruf vom Dr. Dieter S. Derweiler. Und der sagte, also Herr Geffroy, wir dürfen Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, Sie sind eingestellt. Wieso so eingestellt? Das sollte doch eigentlich eher... Nee, das haben wir alles hier intern geregelt. Also passen Sie auf und am besten ist, ich würde die morgen früh direkt sprechen wollen. Sonntagmorgen. Mhm. Mir flog also meine Party weg. Und ich können wir das nicht als Montag? Nee, sagt er, das müssen wir schon dann morgen machen. Und ich denke, okay, dann lade ich Sie mittags zum Essen ein. Er sagt, im Nachhinein hätte ihn dann unheimlich beeindruckt, dass ich ihm mittags zum Essen irgendeinen Steak aus... Also ich habe gedacht, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, wenn ich ihn auf der Party bin, mich zu erholen. Also im Nachhinein stellte sich raus, die haben mich eingestellt, weil ich so billig war. Ich habe gesagt, die können wir als Kofferträger nehmen.
Ach was?
Ja, das war wirklich so. Also sollte ich als Kofferträger, also ich sollte Koffer, ich sollte Unterlagen vorbereiten. Und dann habe ich gesagt, bei dem Geld spielt das überhaupt keine Rolle, dann können wir den einfach mal so als Hiwi hier nehmen. Und dann war ich plötzlich in dem Unternehmen, in dem größten Unternehmen, als Verkaufstrainer eingestellt, glaubte ich, aber eigentlich war ich als Kofferbote eingestellt. Mhm. Soll ich die Geschichte noch erzählen, wie sich das alles änderte?
Gerne.
Und dann war es wirklich so, das war mein Dr. Dieter S. Derweiler, das war sehr akademisch angehaucht, wie man vom Namen sich vorstellen kann, der hatte ein Messeseminar. Und bei diesem Messeseminar musste ich immer die Folien dann immer so hinlegen. Und er hatte so 80 Verkaufsingenieure. Und diese Verkaufsingenieure haben ihn mehr und mehr quergenommen. Also jedes Mal, alles was er erzählen konnte, der kam aus der Konsumgüterindustrie, der kam mit Ingenieuren nicht klar. So, es ging um Perkin Elmer, auch heute noch ein großer Konzern, in der Analysengerätetechnologie. Ging um die Vorbereitung für Messe. Und er kam einfach an die Leute nicht ran. Die haben den wirklich... Und dann kurz vor der Mittagspause, also ich saß ja dann da, ich sah ja, wie er auf mich zukommen, sagte, die brauchen gar nichts mehr rauszuholen, das Thema ist so durch, wir brechen ab. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich hatte keine Ausbildung, keine Qualifikation, konnte nur verkaufen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Dr. Weiler, lassen Sie mich mal bitte vor die Gruppe. Dann sagte er, das ist völlig unmöglich, Sie haben keine Ausbildung, Sie haben... Ich sage, wissen Sie was, haben Sie verloren oder nicht verloren? Dann sagte er, eigentlich... Ja, ist auch egal. So, und dann habe ich mich hingestellt, ich habe mir selber eine Runde gemacht, aber ich habe gedacht, kannst du ja nicht einfach hier aufgeben. Habe ich vor die Gruppe hingestellt und habe dann gesagt, okay, Sie haben ja gleich die Messe, ja. Ich sage, kommt jemand nach vorne da, kommt, wir führen mal eben Messegespräch. So, später stellte ich raus, war der erfolgreichste Verkäufer von allen 80. Mhm. Ich hatte mir den rausgesucht. Mhm. Dann kommt mal eben nach vorne, ich bin Kunde, Sie sind Verkäufer, legen Sie mal los. So, was machen Sie jetzt? Und hat er sich völlig, der wusste nichts, der stand davor wie paralysiert. Ich habe gesagt, kann ja mal passieren, setzen sich wieder hin, habe mir den nächsten geschnappt, auch einer aus der Top-10-Klasse und habe den auch kommen lassen und habe gesagt, so, ich bin jetzt Kunde, was machen Sie denn mit mir auf der Messe? So, wieder eine Riesenkatastrophe. Dann habe ich den zweiten hingesetzt und habe gedacht, so meine sehr verehrten, nur eine Dame dabei, Damen und Herren, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir brechen ab oder aber wir gehen zusammen ins Mittagessen. Und anschließend entwickeln wir gemeinsam Ihr Verkaufsgespräch für die Messe. Was wollen Sie, das oder das? Und dann habe ich gesagt, na, wir wollen Verkaufsgespräche entwickeln. Und das war dann der Einstieg. Und mein Dr. Dieter Weiler war natürlich etwas, einerseits happy. Ja, das war ein riesengroßer Kunde zu uns. Mhm. Weil die kamen eines Tages, kamen die und dachten dann zum Dieter Weiler, also wir möchten gerne ein Projekt mit Ihnen durchführen, Verkaufssteigerungsprogramm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich freue mich mit Ihnen zu arbeiten. Er sagte, das müssen wir missverstanden haben. Wir wollen den jungen Mann haben, der da vor uns gestanden hat. Und dann hat er gesagt, das ist völlig egal. Und so rutsche ich rein. Mhm. Und 4 Jahre später war ich dann der Erfolgreichste in der Organisation.
Sehr cool.
So, aber das heißt, sehr cool. Ich habe immer meinen Job gemacht, aber ich habe immer... Warum bin ich das geworden? Das kann man ja. Ich habe mich damals eben halt durch dieses Zufallsprinzip, wobei es gibt ja keine Zufälle, ich habe mich auf Verkaufsingenieure spezialisiert, weil die Verkaufsingenieure ticken anders. Ich sag mal, ich habe denen rechteckiges Verkaufen beigebracht und Verkaufsingenieure wollte in der Organisation keiner so richtig, weil die eben halt sehr kompliziert sind. Und so entstand dann plötzlich alles, was mit Verkaufsingenieuren zu tun hat, landete automatisch bei mir. Also hatte ich zum Schluss Zielgruppenfokussierung, 100% Verkaufsingenieure und konnte zum Schluss dann nicht mehr abwickeln. Aber es war einfach eine sehr strategische Überlegung, die ich da hatte.
Okay. Wenn wir uns jetzt überlegen,
wie jemand, der uns jetzt zuhört oder zuschaut in Form des Videos, daraus partizipieren kann, dann stellt sich mir spontan die Frage, aus Beziehungssicht fängt es ja bei sich selber an. Wir haben das ja im Vorgespräch schon so ein bisschen gehabt, das Thema. Wenn jemand jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt auch mehr, ich möchte mich verändern, ich möchte auch ein bisschen was anders machen in meinem Leben. Wir sind jetzt gerade Anfang des Jahres 2018 hier zusammengekommen. Da sind ja viele unterwegs mit guten Vorsätzen und ich will jetzt
die
mehr laufen
gehen. Halten,
ja. Ja, die dann vielleicht bis Anfang Februar halten oder sowas, wenn überhaupt. Oder bis Mitte Januar im Fitnessstudio anmelden. Ne? Sie kennen das alle da draußen. Wenn wir bei uns selber anfangen, was wäre so ein Tipp oder drei Tipps oder wie viel auch immer Sie auf Lager haben an der Stelle, wo Sie sagen, wenn ich im Unternehmen anfangen will, ob ich in der Führungsriege bin oder ob ich Angestellter bin oder ob ich vielleicht sogar selber Unternehmer oder Freiberufler bin, wenn ich bei mir selber anfange, um etwas zu verändern und ich vielleicht jetzt sage, ich bin jetzt nicht so unbedingt ein Querdenker, sondern eher bisher so routiniert unterwegs, ich sag mal, ich funktioniere mehr und ich möchte mich jetzt neu aufstellen, wo fange ich an?
Mach dein Ding. Also wenn, ich bin überzeugt davon, jeder Mensch hat mindestens eine einzigartige Fähigkeit. Und dessen, da muss man anfangen zu graben. Also es gibt viele Menschen, die erfahren nie ihre, glaube ich, wirkliche Stärke, weil sie immer Dinge für andere getan haben, in irgendeinem Job gesessen haben, der ihnen keinen Spaß gemacht hat, mit Menschen zusammen gewesen sind, die sie niedergemacht haben, die sie runtergemacht haben, die ihnen erzählt haben, du schaffst das so und so nicht, das gibt es nicht. Deswegen muss man sich mit Menschen umgeben, die an einen glauben. Also ich bin überzeugt davon, dass jeder ich hätte in 1000 Jobs, ich war mal im Katasteramt bei Thyssen, da bin ich gestorben. Das wäre der schlimmste Job meines Lebens. Ich hätte heute Krebs, ich würde gar nicht mehr leben. Ja. Und ich hätte 1000 Dinge, kann ich, ich könnte 10.000 Dinge nicht. Ich kann nur ein paar ganz, ganz wenige, aber ich war mir im Klaren und bewusst, was meine Dinge sind, die meine Stärken sind. Mhm. Und habe mich eben halt immer, wie man ja merkt, mir in die Wiege gelegt worden, ein Redetalent. Ich war immer Klassensprecher, war immer Schulsprecher. Mhm. Und ich habe in Düsseldorf eine Kollegin, also eine Schulfreundin getroffen, stand sie neben mir, guckt mich so an. Bist du Edgar? Ja. Hör mal, was machst du denn heute? Mhm. Ich verdiene mein Geld mit Reden. Da seid ihr ganz trocken, was anderes hast du nie gekonnt. Also ich fand es eine ganz tolle Geschichte, weil das wirklich auch wieder auf den Punkt bringt. Mach dein eigenes Ding, ja. Fang an zu erforschen, mhm. was du selber besser kannst als alle anderen. Manche können Mathematik besser, andere können besser singen. So, der unbeirrbare Glaube daran, dass jeder in der Lage ist, erfolgreich werden zu können. Mhm. Und das ist das, was, glaube ich, den meisten Menschen fehlt, weil sie sagen, ich habe erkannt, alles, was bei mir passiert, hätte nie passieren dürfen. Wäre ich nach normaler Methodik oder nach normaler Ausbildung vorgegangen, hätte dieses alles nicht passieren. Ich gehörte heute zu den, keine Ahnung, 0,0 irgendetwas. Aber warum habe ich das geschafft? Und ich hatte ja nicht immer nur, bin jetzt im 35. Jahr meiner Firma, und alle sagen, wie schaffen Sie es immer so erfolgreich zu sein? Ich dachte, wer sagt denn, dass ich immer erfolgreich gewesen bin? Ich habe 2010 auf dem Trümmerhaufen bei Null wieder angefangen. Also immer wieder aufs Neue. Ich habe nachts dort gelegen. Ich hatte Situationen, bei 4,5 Millionen Jahresumsatz gab es dann auf einmal plötzlich den ersten Golfkrieg und die Kunden haben die Aufträge nicht mehr erteilt. Mhm. Die haben zwar gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Herr Geffroy, aber unsere Rechtsabteilung langweilt sich so und so. Das war wortwörtlich, was man mir gesagt hat. Und dann steht man dann da und hat Verantwortung für 25 Leute und dann kommen eben halt diese Unternehmen und sagen, ja, wissen Sie, haben Sie mitgekriegt, erster Golfkrieg, Schluss. Wir erfüllen einfach nicht den zugesagten Auftrag. Mhm. Nur, wenn Sie nicht 4,5 Millionen reingewinnen haben, dann weiß man, was das bedeutet. Es waren ein paar Tage, sonst wäre ich gegen die Wand gefahren. Also, ich bin immer wieder Achterbahn gefahren, sage ich immer, aber die Fähigkeit zur Erneuerung. Und nachts habe ich da gelegen, konnte nicht schlafen. Aber ich habe einfach immer an mich selbst geglaubt, weil einer meiner Sätze halt immer, und wenn es nicht mehr weitergeht, dann gibt es einen neuen Weg. Mhm. Und genau darüber möchte ich eigentlich auch eines meiner Bücher mal schreiben. Jetzt bin ich schon beim 29. Aber nein, es ist einfach, es gibt immer einen Weg. Man muss ihn nur sehen wollen, man muss ihn suchen. Und man muss vor allen Dingen an sich selber glauben. Und jetzt noch was ganz Wichtiges. Mhm. Menschen um sich rum scharen, deswegen das Beziehungsthema, ja. Die auch wiederum daran glauben. Weil man scheitert, wenn man Menschen um sich rum hat, die sagen, nimm dich selber nicht so wichtig. Ich habe das Glück immer gehabt, immer, von der ersten Sekunde meines Lebens an, dass es Menschen gegeben hat, die an mich geglaubt haben. Und so konnte ich mich eigentlich immer atypisch entwickeln, weil meine Karriere ist keine Bilderbuchkarriere und die hätte eigentlich auch nicht passieren dürfen, weil hätte man bei Mercury, hätte, ich hasse dieses Wort übrigens,
ja,
hätte man damals bei Mercury mich nicht angenommen, weiß ich nicht, wäre ich vielleicht eines Tages ein völlig frustrierter Sachgebietsleiter in dem Konzern Klöckner, der übrigens heute keine große Rolle mehr spielt, nicht weil ich weggegangen bin, sondern weil sie Fehler gemacht haben, mhm. Aber das sind so Dinge, die Momente ausmachen. Deswegen ist eines meiner wichtigsten Formulierungen auch immer, wenn es jetzt einfach um den einzelnen Menschen geht, das ist eine wichtige Botschaft, die jetzt kommt, mhm. Also nicht abschalten, zuhören. Es gibt keine Unterbrechung durch Werbung.
Nein, definitiv.
Im griechischen Olymp gibt es zwei Götter für die Zeit. Der eine ist Kronos, der andere ist Kairos. Mhm. Kronos ist der Gott für den Ablauf der Zeit. Daraus ist das Chronometer entstanden. Kairos ist der Gott für die Gunst des Augenblicks. Das ist ein ganz, ganz zentrales, auch mich selbst geprägtes Thema. Es gibt, und das ist meine felsenfeste Überzeugung, im Leben eines Menschen mehrere solcher Kairos-Momente und Kairos-Chance. Das sind Weichenstellungen des Lebens. So, entweder ignoriert man das und geht seinen Weg weiter, oder aber sieht diese Kairos-Chance, hat eine Sensibilität dafür. Ich glaube, dass es oft eine Frage ist, dass man diese Chance sehen muss, diese Sensibilität, diese Empathie dafür zu haben, da passiert gerade etwas, was mein Leben verändern kann. Natürlich ist es ein Risiko, weil man verlässt ja, deswegen ist ja, wenn ich auf der Bühne stehe, sage ich, von 10 Menschen haben wie viele Menschen Angst vor Veränderung? Dann sagen die alle 8 und 9 und sagen, nee, letzte Woche sagte einer 11. So, die Menschen haben ein Stammhirn, wir wollen uns ja nicht verändern. So, das heißt aber nur dann, wenn wir neue Wege gehen, haben wir eine Chance, unser eigenes Leben in den Griff zu nehmen. Also ich sage jetzt mal ein paar ganz, ganz fürchterliche Dinge. Das ist ja eins meiner Themen, das meines neuen Buches im Mai, das Ende der Geschäftsmodelle. So, wir werden feststellen, dass die meisten Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren werden.
Sorry.
Wir werden innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Jahre so dramatische Auswirkungen erleben. Ich bin ja in der digitalen Welt seit 10 Jahren massiv unterwegs. Das kann sich keiner vorstellen. Wir werden 25-75% der Jobs nicht mehr brauchen. Es hat sich keiner darauf jemals eingestellt, was das bedeutet. Das heißt, jeder zweite Job, und es sind nicht nur die einfachen Job, sondern es sind es gibt keine minderwertigen Jobs, aber es gibt einfache Jobs. Mhm. Und nicht nur die einfachen Jobs, sondern 90% aller Steuerberater werden nicht mehr gebraucht. Das heißt also, auch im Bereich des mittleren Segmentes wird es eben halt innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht mehr genügend Arbeitsplätze geben. Das wollen wir aber heute nicht thematisieren, welche sozialen Auswirkungen, sicherheitsorientierten Auswirkungen. Aber eins steht fest, es wird nicht mehr die Garantie geben, dass ein Mensch einen sicheren Arbeitsplatz haben wird, außer er sorgt selber dafür.
Correct.
Die Grundidee ist also, das Einzige, für den ich Verantwortung übernehmen kann, ist eben halt, bin ich selber. Und für meine Familie kann ich dann, für andere kann ich Verantwortung übernehmen. Oder wie es Bill Gates einmal gesagt hat, ist der größte Wohltäter der Welt. Mhm. Er wird oft kritisiert, aber ich kann nur dann zum größten Wohltäter werden, wenn ich auch das Geld habe, darüber verfügen zu können. Also nochmal zurück zu dem Kairos-Thema, weil das auch für mich ein sehr lebensprägendes Thema ist. Gibt eine Weichenstellung, wird einem etwas angeboten. Oder aber es gibt eine neue Chance, es gibt eine neue Perspektive, es gibt einen neuen Job. So, das war bei mir bei Mercury der Fall. 1995 kamen 3 Leute zu mir und sagten, wir wollen an die Börse, wir wollen Marktführer werden, wollen 1 Milliarde einsammeln. Ein Hamburger Unternehmen, das es heute noch gibt. So. Mhm. Und ich sagte, das finde ich sehr ambitioniert. Und 1 Milliarde Umsatz. Wir wollen 1 Milliarde Umsatz, wir wollen Marktführer werden, wollen an die Börse. Ich sagte, das finde ich total toll. Wie viel Umsatz machen Sie? Dann haben die gesagt, 6 Millionen. Ich sage, am Tag? Nee, haben die gesagt, im Jahr. Ich dachte, okay, habe ich jetzt verstanden, 6 Millionen Jahresumsatz an die Börse, Marktführer und 1 Milliarde. Ja. Mhm. Und was soll ich dabei? Ja, wir hätten die gerne als Vierten an Bord. Und das war der Zeitpunkt, wo Clienting massiv kritisiert wurde und alle sagten, wo haben Sie das bewiesen? Mhm. Das war der einzige Grund, weshalb ich damals eingestiegen bin, um zu beweisen, dass Clienting, ich hab nie eine Vorstellung gehabt für 1 Milliarde. 8 Jahre später ist das eingetreten. 8 Jahre später haben wir kumuliert, 1 Milliarde, ein börsennotiertes Unternehmen, Marktführer, alle 3 Ziele erreicht. Und das war eine solche Kairos-Chance. Ich hätte nur einfach sagen müssen, tut mir leid, es war damals schon so, Eine Viertelmillion kostet ein Projekt, wir machen das gerne projektabhängig, dann hätten die gesagt, können wir gar nicht bezahlen und es wäre nie etwas passiert. Also mein Leben ist geprägt worden durch solche Kairos-Chancen und die Sensibilität, das auch immer wieder nehmen zu können. Und es geht jedem Menschen so, das ist meine Überzeugung. Jeder hat eine einzigartige Fähigkeit und es werden Menschen immer wieder solche Momente angeboten. Und dann muss man eben halt entscheiden, nutzt man dieses, auch wenn es Risiken bedeutet, oder geht einfach den Weg des Rest des Lebens weiter? Ich glaube, ich wäre ein sehr unglücklicher Mensch bei Klöckner geworden.
Das denke ich auch. Die Prägung durch Bücher geht auch vielen verloren, wie Sie schon gesagt haben. Das ist ja ein Trend unserer Zeit, keine Bücher mehr zu lesen, keine Zeitungen mehr zu lesen. Stichwort Digitalisierung haben Sie schon selber angesprochen. Wie sehen Sie auch im Zuge des Buches, was kommt? Das werden wir auch übrigens natürlich auch in den Links und allen Inhalten drin haben und wir sprechen auch gleich noch drüber, also keine Sorge, es kommt noch. Wie sehen Sie heute den Trend im Jahre 2018, was Digitalisierung betrifft, wie Unternehmen oder auch ich mich selber aufzustellen? Aber ich sehe es ganz banal bei meinem Sohn, der dann da so sitzt wie alle anderen auch in der Bahn oder im Bus oder sonst wo. Also später wird entweder der Physiotherapeut ein sehr beliebter Beruf sein oder wir werden uns alle wandeln. Wie sehen Sie das im Zuge auch des neuen Buchprojektes, was Sie jetzt im Mai rausbringen werden? Was wird passieren?
Gut, wir gehen jetzt in eine neue Phase. Ich habe Steve Jobs einmal persönlich kennengelernt. Mhm. Das hat mein Leben geprägt. Das war in Paris. Das war ein Geheimprojekt mit dem Namen Sweet Pea. Da wusste ich schon, dass damals hieß es ja noch Internet die Welt verändert. Mhm. Jetzt reden alle von Digitalisierung und von Transformation. Ich sage mal ganz einfach, das muss man ganz einfach machen, aber die meisten tun es noch nicht. Mhm. Wir können uns ein Leben ohne Strom nicht mehr vorstellen. Mhm. Das Gleiche gilt heute für Digitalisierung. Digitalisierung wird unser gesamtes Leben in Zukunft noch erheblich mehr prägen, als es heute der Fall ist. Wir stehen am Anfang, wir stehen nicht in der Mitte, wir stehen am Anfang eines dramatischen Prozesses, wo Menschen früher Jahrzehnte Zeit gehabt haben, sich daran zu gewöhnen. Passiert heute in Wochen, Monaten und Jahren. Wenn man überlegt, dass das iPhone gerade letztes Jahr 10 Jahre alt geworden ist und keiner sich mehr vorstellen kann, ohne ein solches Gerät, egal wo, mit allen negativen Auswirkungen leben zu können, das hat uns ja komplett auf den Kopf gestellt, was viele Businessmodelle, aber auch unser eigenes persönliches Leben anbelangt. Digitalisierung ist für mich, deswegen bin ich ja auch so unterwegs wie ein Wahnsinniger mit meinen ganzen Vorträgen und Roadshows, Digitalisierung ist heute größte Chance und Risiko für alle Menschen. Mhm. Also es wird viele Jobs geben, die durch Digitalisierung und Automatisierung wegfallen werden. Mhm. Aber es wird eben halt auch Jobs geben, die gebraucht werden. Jetzt ist das schöne Argument, dann entstehen neue Jobs. Nein, es werden nicht so viele neue Jobs entstehen, wie Jobs wegfallen werden. Deswegen ist es auch, insofern ist es vielleicht eine ganz wichtige Botschaft, auch wenn es heute mal etwas mehr ins Persönliche hineingeht, meistens gebe ich die Interviews ja zu meinen Business-Themen, dass der einzelne Mensch jetzt gefordert ist, seine eigene Zukunft persönlich planen zu müssen, weil durch diese Digitalisierung wird es eben halt Umbrüche geben, die jenseits der Vorstellungskraft der Menschen ist. Davon bin ich 100% überzeugt. Mhm. Diese Vorstellungskraft haben wir nicht, was passieren wird. Das Thema künstliche Intelligenz ist noch nicht angepackt worden. Wenn die sich, was sich weiterentwickelt, IBM hat einen Roboter, eine Maschine, die immer intelligenter wird, die immer mehr Dinge tun kann und Entscheidungen treffen kann. Das heißt also, irgendwelche Versicherungsverträge, die können heute mittlerweile mit intelligenten Systemen abgewickelt werden. Was passiert mit den Menschen, die diese Abwicklung noch per Hand machen? Das wird innerhalb der nächsten Jahre zu diesen Veränderungen. Aber da ich seit 2010 massiv unterwegs bin zu dem Thema Digitalisierung, ich habe ja mein Buch geschrieben, das Einzige, was stört, ist der digitale Kunde, kam 2010 raus, war interessanterweise am gleichen Tag ausverkauft. Ich habe mich geärgert, weil ich wollte noch 205 Kunden haben. das hat noch keiner von Digitalisierung, die haben alle vom Internet gesprochen, war das der Begriff. Und heute rede ich ja gar nicht mehr, ich habe mich immer an Transformation gestört. Also die digitale Transformation ist ja das ganz große Thema im Augenblick. Ist das gleiche wie Kronos und Kairos. Also vielleicht kann man es mit dem gleichen Beispiel, Transformation ist, wir transformieren, das gefällt den Deutschen. Ganz in Ruhe treiben wir unser Geschäftsmodell in eine digitale Welt. Und genau das ist der größte Irrtum, den es passiert. Es gibt keine, mein Sohn ist gerade in kommenden 2 Tagen, Gott sei Dank, zurück. Der hat jetzt in Dubai, in London und jetzt in San Francisco studiert. Mhm. Kommt in 2 Tagen zurück. Es gibt dort keine Taxis mehr. Es gibt nur noch Uber und der neue heißt Lyft. So, das heißt also, es treten ja Unternehmen an, die zerstören Märkte. Das nennt sich disruptive. Also eine zerstörende Wirkung in der alten Welt.
Ja.
Und deswegen kommen wir haben mit der Internetwelt angefangen. Wir sind in der digitalen Welt noch gar nicht angekommen. Die Transformation findet noch viel zu zögerlich statt. Mhm. Bin ja viel im Mittelstand unterwegs. Da sagt man immer, der Mittelstand hat wesentlich noch nicht losgelegt. Die Konzerne, ja, ich bin mit Konzernen unterwegs. Ich sage, nein, ist genau das Gleiche. Auch die Konzerne haben Chancen und Risiken der digitalen Welt noch gar nicht verstanden. Und jetzt kommt schon, deswegen es wird immer knapper, dass wir Zeit haben, uns auf etwas einzustellen. Jetzt kommt plötzlich das Disruptive. Brauchen wir noch Banken? Brauchen wir Banken noch? Also ich weiß, dass einer der führenden, ich sage nicht den Namen, einer der größten Banken der Welt, das sind keine deutschen Banken, das sind ja Mickey Mouse Banken, mhm. Einer der größten Banken dieser Welt, der CEO, gesagt haben, unser Geschäft wird es nicht mehr geben, auf Sicht. Und das ist eine amerikanische Bank, die das gesagt hat, der CEO einer amerikanischen Bank, die das gesagt hat, brauchen wir noch Banken, brauchen wir noch Autos, brauchen wir noch Versicherungen? Das heißt, wir rütteln jetzt an Grundfesten.
Ja.
Wir rütteln nicht mehr an Details, sondern wir rütteln an Grundfesten, von denen wir ja alle noch super erfolgreich gerade in diesem Jahr 2018 leben, weil alle Zeichen sind ja wieder auf Sturm geschaltet, es brummt, es expandiert. Ja, aber es expandiert in der alten Welt.
Richtig.
Wenn Sie mal überlegen, dass Unternehmen wie Apple in der Lage wäre, aus der Portokasse, die haben 250 Milliarden in ihrer Portokasse, könnten sie die führenden 10 deutschen DAX-Konzerne kaufen. Tun sie aber nicht, weil sie gar kein Interesse daran haben. Das sind alte Geschäftsmodelle. Und deswegen ist ja total spannend. Die könnten die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Hypo-Vereinsbank und können auch noch alles kaufen. Aber das tun sie nicht. Weil sie genau wissen, sie haben eine Vollbanklizenz übrigens, könnten sie tun. Das ist uninteressant. Das sind alte Geschäftsmodelle. Und das ist das, was mich jetzt antreibt. Also in meiner verbleibenden Zeit, die ich habe, dass ich einfach diesen Zeigefinger wieder heben möchte und sagen möchte, Leute, handelt jetzt.
Ja.
Weil jetzt ist noch alles offen. Also wollte eigentlich als Titel auf dem Buch drauf haben, Schlaraffenland ist abgebrannt. Bis jetzt lehnt das mein Verlag ab, aber ich kämpfe dafür.
Vielleicht
kann man eine Petition aufmachen und sagen, ich will ja nicht negativ sein, ich will nur bewusst machen, es gibt jetzt noch alle Chancen. Dieses Schlaraffenland ist abgebrannt, soll ja nur aufzeigen, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Wir beraten ja Unternehmen, die ja eben halt durch diese disruptiven Geschäftsmodelle mega erfolgreich durchstarten, aber es ist eben nicht mehr Platz für alle. So, und das ist die ganz große Herausforderung für Unternehmen, die einfach noch in dieser alten Welt, und ich behaupte mal 90% in der alten Welt.
Ja.
Es gibt diese Fortune 500 Liste, die Liste der 500 größten Unternehmen der Welt. Davon werden in 10 Jahren 40% nicht mehr da sein. Das ist das, was die Fortune 500 Leute sagen. Ja. Also wir haben eine solche dramatische Zeit. Ich würde im Nachhinein sagen, wenn man 50 Jahre auf diese, in 50 Jahren, auf diese Zeit zurückblickt, wird man sagen, wir haben ja immer wirtschaftliche Entwicklung gehabt, über Jahrhunderte von Jahren. Aber es war noch niemals so schnell, so rasant und so dramatisch, wie es im Augenblick gerade passiert. Kondratjew hatte ja mal, ein russischer Forscher, der ja, das einmal auch thematisiert hat, dass alle 50 Jahre dramatische Umbrüche stattfinden. Ich glaube, er ist dafür erschossen worden, für seine These, die er aufgestellt hatte, weil er sagte, Erfolg, prosperierende Wirtschaft, Geld für alle hängt nicht von der politischen Grundeinstellung ab, dafür hat Stalin tatsächlich erschießen lassen, sondern einzig und allein von sogenannten Durchbruchinnovationen. Und da irgendeiner hat mal, die Engländer haben zum Beispiel das Dampfrad hat erfunden und. Amerikaner den Computer. So. Und dass diejenigen, die diese Durchbruchinnovation haben, dann die Nationen, die Menschen, die Unternehmen geworden sind, die am erfolgreichsten sind. Das findet ja im Augenblick gerade wieder statt. Es fehlt nur viel kürzer, viel schneller und viel intensiver statt, als es sonst der Fall gewesen ist. Deswegen ist ja auch mein Appell, da gehe ich ja jetzt auch wieder in die Bütt. Mein Appell ist eben halt, fangt bitte jetzt an, wartet nicht zu, nutzt dieses super Jahr, was wir noch haben werden. Wir haben eine Nullzins, also ich könnte jetzt noch mal ein paar Dinge rausholen. Wir haben eine Nullzinspolitik, wenn die eines Tages beendet wird, das ist eine Party, die wir alle bezahlen müssen und. Es sind so viele Dinge, die überall runtergedrückt werden und wie die letzten Tage, glaube ich, im Führerbunker, dass dann nur noch Partys gefeiert werden, in der Annahme, es löst sich alles von alleine auf, wird nicht passieren. Aber es wird eines übrig bleiben. Es wird die Spreu vom Weizen trennen. Es werden wieder die Unternehmen, sogar neue Chancen, deswegen ist das ein Schlaraffenland, das ja vielleicht gerade erst neu entsteht. Das ist das, was das Spannende an diesem Thema sein könnte.
Ich höre ganz viele Chancen durchklingen.
Ja.
Ich sehe ganz viele neue Ideen kursieren. Ich weiß nicht, ob das auch im Podcast so rüberkommt. Auf jeden Fall wird es im Video der Fall sein, vermute ich zumindest. Also ich sprühe innerlich vor Ideenreichtum, wenn ich das höre.
Ja,
und
ist auch richtig.
Das wollen wir auch den Menschen damit da draußen auch vermitteln, zu sagen, steckt den Kopf nicht in den Sand. Und das haben wir immer schon so gemacht, das werden wir auch die nächsten 30 Jahre so tun. Mir fällt dazu nur der Spruch von, vielleicht kennen Sie den Fips Asmussen, ein Komiker, na, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit.
Ja, das ist auch ein sehr bekannter Satz auch von Mario Hofen, den er auch sehr gerne zitiert oder den er gerne ausspricht. Deswegen sollte ja irgendwann mal die Überlegung, wann höre ich auf? Ich kann eigentlich gar nicht aufhören, weil ich will auch gar nicht aufhören. Habe auch keine Lust, Golf spielen zu lernen. weil wäre fatal. Also ich kann eigentlich nichts anderes machen, als das, was ich jetzt mache, nämlich den Menschen Chancen aufzuzeigen in dieser Welt, das mache ich seit 35 Jahren, Chancen aufzuzeigen, dass es jetzt eigentlich, gerade jetzt, ist es die spannendste Zeit. Weil jetzt gibt es viele Geschäftsmodelle. Ich sage ja immer, 2/3 bis 3/4 aller Geschäftsmodelle sind ja noch gar nicht erfunden worden. Weil man eben halt nicht neu denkt. Und lassen Sie mich vielleicht zum Abschied nochmal, wie ich neu definiere. Das ist ja immer das, wenn Unternehmen neue Wege gehen wollen, wo man mich da ruft. Wenn Sie die 3 Buchstaben nehmen, neu, heißt das nur ein Unterschied macht. Neu, also jedes Wort an, es ist nur, Sie müssen nur ein einziges Thema neu definieren. Viele fragen mich ja, wie ich Digitalisierung definiere. Ich sage ganz einfach. Einen Kundennutzen zu stiften, der ohne Digitalisierung nicht möglich gewesen wäre. Und wenn Sie sich jetzt Trivago, Airbnb, Uber, alle anschauen, dann haben Sie plötzlich einen Schlüssel dafür gefunden,
genau das.
Warum Sie einen Kundennutzen durch Digitalisierung getriggert haben, der war vorher einfach nicht möglich gewesen. Wenn Sie das aber jetzt auf viele andere Branchen übertragen, dann gibt es genau die gleichen Chancen, weil unter den Blinden ist der einäugige Doppelkönig. Das ist das, was im Augenblick gerade passiert. Sie sind alle noch in ihrer alten Welt drin. Und mit kleinen Veränderungen ergeben sich völlig neue Perspektiven. Natürlich Zukunftssicherheit, Arbeitsplätze, Jobs. Und die können wir ja dringend gebrauchen. Weil viele Dinge werden ersetzt, aber es wird auch viele Dinge geben, die einfach nicht ersetzt werden können. Und der sich selbst als Unternehmer seines eigenen Erfolges, hatte ich jetzt letztes Jahr für MWay, N21 einen Vortrag, eine sehr große Organisation aus der MWay-Gruppe, Network 21, sensationelle Leute, die ganze Stadthalle mit 4.000 Leuten war voll. So, und die Botschaft ist, jeder ist der Unternehmer seines eigenen Erfolges. So, und wenn wir diese Grunddefinition sehen, jeder ist ein, auch wenn ich ein Angestellter bin, bin ich der Unternehmer meines eigenen Erfolges. Und ich habe keine Chancen, die mir geboten werden. Ich kann eine Qualifikation aufgrund meiner eigenen Fähigkeiten entwickeln, die andere nicht können. Und so habe ich jede Chance als Unternehmer meines eigenen Erfolgs, weil das ist die größte Sicherheit. Mein Sohn hat einmal zu mir gesagt, auf den ich riesig stolz bin, der jetzt auch im Bereich der Digitalisierung bei einem der ganz großen Konzerne anfängt. Und er sagt, weißt du was, Papa? Ich weiß, dass du sehr viel Geld in mich reinsteckst, oder jetzt kann man sagen, reingesteckt hast. Aber Wissen ist das Einzige, was man mir nicht nehmen kann. Und jetzt kommt etwas Zweites, was Wasser wahrscheinlich auf Ihre Mühlen ist. Wissen, das man mir nicht nehmen kann, und meine Beziehungen und Netzwerke. Weil da er von Anfang an international aufgezogen ist, hat er in der gesamten Welt seine Kontakte und Netzwerke in fast jedem Land. Und das hat er jetzt vor kurzem nochmal, kurz bevor er jetzt hier zurückkommt aus San Francisco, hat er das nochmal zu mir gesagt. Dann sagt er, dafür bin ich dir dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, diese Beziehungen und die Möglichkeit bekommen habe, mein Wissen auf diese Art und Weise, weil auch er sagt, eines Tages wird es diesen Tag geben, an dem die beiden Dinge zentral entscheiden werden.
Definitiv. Wird das Buch in diese Richtung gehen, ohne dass Sie zu viel verraten?
Ja, ich habe jetzt sehr den persönlichen Aspekt betont. Na gut, das Buch wird schon unter dem Gesichtspunkt Aufruf sein, neue Geschäftsmodelle, das wird eine Strategie geben, die wir dort vorstellen. wie man disruptive Strategien entwickeln kann. Das wird zentrale Botschaft sein. Anhand von Beispielen werden wir dann zeigen, auch anhand der eigenen Beispiele aus unseren Kundenberatungsprojekten, dass es genügend Möglichkeiten gibt. Ich will ja optimistisch bleiben. Ich will ja nicht sagen, viele sagen, Mensch, Ende der Geschäftsmodelle. Ich will ja nur wachrütteln, um dann zu sagen, jetzt könnt ihr noch diese neuen Chancen nutzen. So, aber das wird die zentrale Botschaft sein, dass es eben halt möglich ist, machbar. Jetzt geht noch alles und wenn man schneller reagiert, als die anderen das in der Branche realisieren, dann hat man sein eigenes Wachstumspotenzial.
Super. Ich habe noch drei Fragen zum Schluss. Meine Zuhörer oder Zuschauer, die mich schon etwas länger kennen, wissen, was jetzt kommt. Natürlich dreht es sich bei mir auch um Geld, unter anderem. Viele sagen, es ist das Kernthema, aber ich sehe es tatsächlich eher aus Sicht der Einstellung. Und ich stelle immer drei Fragen und mich interessiert, wie Sie, ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen, es gibt von mir eine Comicserie, die heißt Geld ist, und ein bisschen haben Sie schon drüber gesprochen, wie würden Sie den Satz beenden, Geld ist für mich?
Ein Mittel zum Zweck, um etwas Besseres erreichen zu können. Mhm. Also ohne Geld ist es ja, ich glaube, hat mal jemand gesagt, Geld ist nicht der Schlüssel zum Glück, aber man kann sich eine ganze Menge Schlüssel davon kaufen. Mhm. Und das ist meine Definition. Sie brauchen, ich kenne ja hier Milliardäre, interessanterweise, die auch sehr bescheiden sind sogar. Mhm. Also es ist nicht die Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage der Einstellung zu dem Thema Geld. Allerdings brauchen Sie heute Geld, um einfach auch eine Form von Glück zu finden. Das darf man aber nicht verwechseln.
Sind Sie Bargeld-Fan oder eher Karte?
Ich bin total ein Kartenfan, weil ich damit immer wieder checken und recherchieren kann, wie viel Geld ist wohin ausgegeben worden.
Mhm. Okay, also Sie verfolgen die Kanäle quasi. Mhm. Zweite Frage, die richtige Einstellung zu Geld ist?
Sie kriegen das Geld ja nicht, indem Sie direkt aufs Geld schauen. Das war damals meine wirklich blöde Idee im Nachhinein, Millionär werden zu wollen. Was Quatsch ist, es funktioniert im Gehirn nicht, weil ein Gehirn kann sich keine Zahlen vorstellen.
Korrekt.
Sie müssen das übertragen auf, was will ich damit erreichen, wenn ich das eines Tages haben sollte. Insofern ist das Thema Geld ja extrem damit zusammenhängend, wie ich der eigene Unternehmer meines Erfolges bin. Das ist ja der Schlüsselfaktor. Feststeht als selbstständiger Unternehmer, Freiberufler, hat man viel eher die Chance, mehr Geld zu verdienen, als eben halt als klassischer Angestellter. Mhm. Insofern ist das Verhältnis zu, also der Unternehmer des Erfolges kann sich ja ziemlich teuer verkaufen. Auch das ist ja eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das kann sich ja eben halt keiner vorstellen. Ich habe es vorhin erwähnt, 80.000 für einen Vortrag zu kassieren, das sind amerikanische Methoden, keine deutschen. Also Nachfrage belebt das Geschäft und insofern ist das Verhältnis zu Geld so, das mache ich bis heute, dass ich mich selbst möglichst teuer verkaufe. Mhm. Aber es geht nicht um das Geld an sich, sondern um die Wertschätzung bezogen auf meine Person.
Sehr gut.
Und ein anderer Ansatz.
Der dritte Satz beginnt mit, der praktische Umgang mit Geld ist für mich?
Der praktische Umgang mit Geld ist für mich, damit Dinge zu tun, um im Zweifelsfall auch anderen helfen zu können, etwas bewegen zu können. Mhm. Das sehe ich als praktischen Umgang mit Geld, ja. Aber auch um zu investieren. 2010 stand ich einmal da, ich hatte, können wir auch heute sagen, ich hatte ein Liquiditätskonto von 1 Million 2010 und stand auf einem Trümmerhaufen. Mhm. Und hab mir dann die Frage gestellt. Alle haben gesagt, nimm bitte das Geld, hör auf und genieß dein Leben.
Ja.
Und ich hab das Geld genommen, ich habe investiert, brutal investiert, es war fast am Ende nichts mehr da von dem Geld. Mhm. Und dann kam der Turnaround. Also insofern, was ist praktischer Umgang mit dem Geld? Also in dem Falle glaube ich, Geld muss eben halt arbeiten können und man muss damit etwas bewegen können. Dann macht am meisten Sinn mit Geld.
Super. Ich würde den Begriff, der auf der Webseite steht, ganz oben drüber schreiben. Mal schauen, ob wir es tun. Der Rule Breaker, ne, wie wir in Deutschland jetzt ja neu sagen.
Ne? Ja, genau.
Mein Buch heißt ja auch More Than Money, ist ja auch ein deutsches Wort. Ne? Also insofern wunderbar. Der Kittel brennt, da sind wir wieder bei Ihrem Kernthema. Der Kittel-Brennfaktor, so habe ich das mal kennengelernt. Und ich habe heute festgestellt, ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern oder Zuschauern geht, dass der Kittel erheblich brennt. Und insofern danke ich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Gibt es zum Buch oder zu dem, was Sie aktuell bewegt, ich merke eben, da brennt das Licht, hallo, etwas, was Sie sagen, das möchte ich noch quasi als Schlusswort unseren Gästen mit auf den Weg geben.
Ja, ganz klar. Fangen Sie jetzt an, legen Sie jetzt los. Das hat nichts mit den schönen Vorsätzen für 2018 zu tun, die ein paar Tage später wieder weg sind. Ich hoffe, dass ich Sie motivieren konnte, über sich, über Ihre Zukunft und Ihre Chancen neu nachzudenken. Und dann bleibt eigentlich nur eins übrig. Legen Sie los, fangen Sie an, weil es ist alles auf einem silbernen Tablett präsentiert. Man muss nur eben halt bereit sein wollen, das zu sehen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung.
Absolut. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Kerfroy. Und vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bleiben Sie uns gewogen und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal wieder bei More Than Money. Herzliche Grüße von Mallorca an dieser Stelle.
Viel Spaß.
Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben neue Impulse und Inspiration für Ihren Tag erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie Ihre wertvolle Zeit mit mir teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast bewerten. Sie helfen mir damit, dass ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft erreiche. Herzlichen Dank dafür. Beginnen Sie jetzt gleich, die Tipps der heutigen Folge umzusetzen. Nutzen Sie das Momentum, damit auch Sie sagen können, it's more than money. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Andreas Enrico Brenz.